Also normalerweise muss Matthias mich immer runterscrollen.
Vom Sound?
Vom Sound her, ja.
Ja, zu laut. Rede zu laut.
Und bei dir bin ich.
Victor dobt sich gerade.
Ja.
Nee, wie? Bereitet er dich vor?
Naja, er googelt nicht so spontan. Meinung.
Ja, da gibt es so einen ganz neuen Spiegelartikel zu.
Ja?
Okay. Spannend über Lehrer.
Wobei ich dann
wie viele
abbrechen. Das ist nämlich extrem
hoch. Also danach, wenn die schon fertig sind. Also
nee, am Ende des Studiums.
Einmal das und danach. Ja,
also nee,
also die sind schon verbeamtet.
Nee, das gibt es gar nicht.
Doch, gab es gestern, habe ich gestern im Radio gehört, 900 Personen haben in Nordrhein-Westfalen.
Die kennen es und die Thüringer haben es auch. Aber viele Bundesländer haben gar keine Statistik dazu, weil die sagen, nö, es sind Einzelfälle.
Genau. Und 900 finde ich tatsächlich, ist schon eine Hausnummer. Weißt du, das ist unser Thema. Warum bricht man ab? Oder warum bricht man halt nicht ab? Victor ist noch am Dopen. Das ist vor der Abiturprüfung so dieses schnell, das ist durchziehen.
Und damit willkommen zur guten Runde, dem freien Meinungspodcast zur Digitalisierung an Schulen. Heute wieder mit Arne und diesmal unserer
Gast.
Wir haben endlich mal wieder einen Gast, Victor, und mit mir.
Matthias, damit auch mal dein Name genannt wird, nicht immer nur meiner. wir hatten eigentlich uns vorgenommen, über Lehrergesundheit zu sprechen, beziehungsweise so Lehrer sein spielt ja mit rein, so ein bisschen.
Ja, der Lehrerberuf wieder.
Genau. Und zwar vom Anfang bis zum Ende.
Und ob das Ende manchmal früher kommt als gedacht. Und warum?
Mhm, genau. Oder schneller gewünscht wird als gedacht von den Personen. Wir haben das ja auch gehabt, dass wir durchaus Lehrkräfte haben oder hatten, die gesagt haben, ich breche ab, ich mache nicht weiter, sondern ich gehe ganz woanders hin. Es gibt inzwischen ja sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Lehrer zu vermitteln in andere Bereiche, also verbeamtete Lehrkräfte. Darüber rede ich jetzt mal. Und die Zahlen, also jetzt für Hessen sind uns keine bekannt, haben wir eben festgestellt.
Es gibt gar keine. Hessen, weil soweit ich weiß, gibt keine Zahl, also nimmt gar keine Zahlen auf. Also die speichern die nicht, weil die Aussage zumindest nach dem FAZ-Artikel war es, glaube ich, dass eben in Einzelfällen das vorkommt und dass es eben 1000 mögliche persönliche Gründe dafür geben kann und es deswegen nicht relevant für die Statistik sei.
Dass es persönliche Gründe sind, davon gehe ich mal aus. Dass es dafür auch 1000 gibt, finde ich auch in Ordnung. Die Argumentation finde ich ansonsten doch eher schwierig. Und ansonsten, ja, ich habe aus NRW, meine ich, Zahlen gehört, dass es um die 1000 im letzten Jahr waren, die da abgegangen sind. Da würde ich nicht mal mehr von Einzelfällen sprechen, sondern es ist schon mal eine Summe, die steigt. Und das kam auch, dass gerade die Leute, die aussteigen, dass diese Zahl erheblich steigt aktuell. Und dann ist doch die Frage, warum?
Das waren aber komplett Lehrkräfte.
Ja. Wurde nicht unterschieden, ob Angestellte oder Beamte oder sowas. Ja. Und die Frage ist ja dann, warum? Ist die Ausbildung so schlecht, dass ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse? Ist der Beruf so anstrengend, dass man einfach sagt, ich schaffe es nicht mehr? Ah, das ist übrigens, da geht dann ja auch nochmal die Teilzeitkräfte und so weiter, geht ja auch die Rubrik rein. Das heißt, ist, und das gibt es ja viel, dass Lehrkräfte nur ein Drittel der Stunden machen oder zwei Drittel oder sowas.
Dass sie reduzieren.
Genau. Ja. Und das ist nicht immer, weil sie jetzt Kind und Kegel pflegen wollen, sondern tatsächlich ja auch einfach eine gewisse Entlastungspotenzial. Das spielt da auch eine Rolle. Oder, Victor?
Ich habe gerade nachgeschaut. Es gibt in Deutschland 820.000 Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, wenn dort um die 1000 sind oder wenn wir rund 2000 im Jahr haben, ist ein bisschen über 1%, was davon weg will. Ich würde sagen, die Zahlen sind dann doch nicht so schlecht. Ich denke, in anderen Berufen wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen häufiger gewechselt. Man müsste noch gucken, wie viel durch Erkrankungen ausfallen, wie viel Prozent das ist.
Stimmt, das wäre auch nochmal spannend.
Wie lang die tatsächliche Dienstzeit ist. Anstrengend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, so richtig, wie es funktioniert, kriegst du erst im REF mit. oder Liftzeit heißt es jetzt aktuell, weil davor die ganzen schulpraktischen Studien oder was auch immer das ist ja nur ein Teil. Ja. Man wird bei den Konferenzen gar nicht zugelassen. Also was dann wirklich kommt und selbst nach der Liftzeit, danach ist nochmal ein richtiger Bruch. Wenn du dann tatsächlich eine Klasse übernimmst und das alles dann selbst organisieren musst, dann...
Ja, und dann kommt ja auch erst die Verwaltung tatsächlich doch dazu, in deiner Liftzeit mit deinen 8 oder 12 Stunden, wo du dann darauf getriezt wirst, die Stunden stundenlang vorzubereiten und du faktisch gar keine Zeit hast, dich mit der Verwaltung tatsächlich auseinanderzusetzen. Du ja auch in der Regel kein Klassenlehrer bist oder Klassenlehrerin, sondern oft dann danach, ne? Hier haben sie unterschrieben, ach so, die Aufgabe, ach so, und Klassenlehrerin werden sie doch auch noch. Das ist, glaube ich, einer der Faktoren. Und die Uni-Ausbildung, also jetzt, ich hatte ja Norddeutschland gemacht, da war es dann so, dass es ein 6-Monats-Praktikum gab. Das heißt, man musste 6 Monate an eine Schule gehen. Aber da wurden dann ein paar Stunden, meistens saß du hinten irgendwo, da hast du ein bisschen begleitet. Aber richtig Unterrichtsvorbereitung eigentlich selten. Ich erinnere mich, dass ich eine Arbeit habe schreiben lassen. Das gehörte bei mir mit dazu, dass also eine Unterrichtseinheit gehalten werden musste. Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Die Konferenzen, die Fachkonferenzen musste man besuchen, aber nicht die Klassenkonferenzen oder sowas, weil man einfach der Klasse nicht zugeordnet war. Und nach 6 Monaten war es vorbei. Also theoretisch könnte man das auch auf einem Hosenboden einfach absitzen und abwarten und fertig. Und jetzt in der Ausbildung, meine fachliche Ausbildung war im Schwerpunkt mit Wirtschaftswissenschaftlern, Politikwissenschaftlern und Ingenieuren zusammen und weniger mit Lehrern. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Victor, wie war es bei dir?
Die Fachausbildung.
Ja, also waren das Mathematiker? Du bist ja Mathelehrer.
Ach, du meinst vor das Studium?
Ja, vor dem Studium, genau.
Während des Studiums. Während des Studiums.
Ja gut, also ich habe Geschichte mit den Historikern zusammen studiert, ein Teil natürlich, Schmalspurstudium, genauso auch Mathematik mit den Mathematikern, aber ich glaube, über deren Grundstudium Teile davon bin ich kaum hinausgekommen danach. Mhm. Man war so ein Anhängsel.
Praktisches an der Schule, gab es das?
Nee, nur die schulpraktische Studien 1, ich glaube, und die 2, das eine waren vielleicht 6 Wochen oder so, wo du dann jede Woche vielleicht 20 Schulstunden in der Schule sein musstest. Und dann vielleicht 4-5 Stunden halten solltest. Und eins davon wurde dann nachbesprochen. Aber mein Gefühl ist, bei den letzten Praktikanten, die wir hatten, dass noch nicht mal das mittlerweile Voraussetzung ist.
Also genau, das deckt sich mit meinem.
Und danach gab es dann nochmal, also vor den Fächern der Praktika. Aber das war, ja, also für Mathe ein bisschen, für Geschichte, das waren die Schulpraktikstudien 2, glaube ich. Ja, aber da war auch, also jeweils dort ein Unterrichtsbesuch noch da. Aber ich glaube noch nicht mal von dem Dozenten besucht, sondern einfach nur besprochen und dann darüber eine Hausarbeit geschrieben. Genau, und dann rein theoretisch dann irgendwelche Didaktiker, Pädagogen da heranzitiert und dann hat man da irgendwas gebastelt auf einem fremden Planeten, wo man sozusagen niemals war und sich was vorgenommen hat. In Mathe ist mir leichter gefallen, das irgendwie umzusetzen, konnte mir besser vorstellen, das ist eine Geschichte. Aber das ist ziemlich weit weg dann von dem tatsächlichen Leben. Also den Arbeitsaufwand für eine Stunde, um die 20 Stunden Vorbereitungszeit oder so bei den ersten Stunden. Wie machst du es konkret und an was für ein Beispiel und was für ein technisches Gimmick kannst du da nutzen? Hier läuft es ja alles. Also häufig, nicht immer. Aber
war es dann wirklich so, dass du das dann für dich vorbereiten durftest oder gab es dann einen Rahmen in dem Bereich, wo es sein musste und was du auch, also wie du hast ja schon erwähnt, es sollte mindestens ein Gerät dann dabei sein oder wie auch immer, oder warst du da frei, also hättest du auch experimentieren dürfen?
Ich hatte da schon freie Hand. Also grob das Themenfeld war schon klar, weil es bei eine war so ein LK, aber wie man es konkret ist, ja.
Das würde ja für die Ausbildung zumindest so ein bisschen sprechen, dass man sagt, okay, man darf experimentieren, man kann sich ausprobieren. Auf der anderen Seite, wenn man nicht viel geführt wird, ist das so die Frage, ne?
Also ich habe gehört, dass da so ein komplettes Praxissemester rein soll, ins Studium.
Ja, das ist ja das, was ich gemacht habe. Bei mir in Bremen.
Okay, also du hast das schon gehabt. Ich weiß nicht, ob die hessische Studienordnung schon so ist. Kann ich dazu nichts sagen. Das würde Sinn machen, aber also man müsste dann auch... Das
sind jetzt 3 Monate, glaube ich, wo wir die Praktikanten haben.
Ja, nee, es hängt davon ab, in welchem Level die sind. Die jetzt kommen, sind dann auch für 4 oder 6 Wochen, auch mit, glaube ich, 20 Stunden dabei, die sie dann ja aber selber im Plan gesteckt bekommen und dann laufen die da mit und müssen dann hinten sitzen, ein bisschen Sachen aufschreiben, eine Stunde halten, dann gibt es ein Gespräch mit der Lehrkraft, die da mit dabei war, das war's im Großen und Ganzen. Und dann kommt einer von der Uni und guckt sich das an. Genau. Aber mein Vorwurf ist tatsächlich, wenn ich das 4 Wochen lang mache, ganz ehrlich, da komme ich in der Schule gar nicht an. Weil ich weiß ja nicht, wie das tatsächlich, wie läuft Schule. Ich kenne dort niemanden in der Regel. Ich weiß nicht, wie dies in wie die Abläufe sein sollen. Ich kenne sie ja nur als Schüler in der Regel. Und wenn ich aus der Wirtschaft komme, habe ich da auch keinen Einblick drin, sondern kenne ich nur aus dem Betrieb, die ja völlig anders sind. Und deswegen, also sind diese 4-Wochen-Geschichten einfach extrem kurz. Die gab es in Bremen auch. Das war ganz früh. Das wurde dann immer so angekündigt als Orientierungspraktikum praktisch. Das heißt, dass du dann sagst, okay, der Beruf ist was für mich oder nicht. Aber ganz ehrlich, nach 4 Wochen weiß ich das doch gar nicht. Also das ist das, was ich mir da, was ich da als Vorwurf drin sehe.
Einmal das, also ich glaube, es müsste dann wirklich schon ein ganzes Semester sein. Am besten das Sommersemester oder das Frühjahr. Dass man mitkriegt, was das für ein Marathon ist.
Ja.
Man hangelt sich von Ferien zu Ferien. Und wenn du dann nur diese 4 Wochen dort bist und auch nur das so ein bisschen absitzt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als mit den Arbeitsaufträgen, die so, sonst so noch anlegen. Mhm. Ich sag mal, jeder kann, wenn das die Schulleitung zulässt, sich also einen großen Teil des Feld selbst abstecken, wie weit man da bearbeitet. Manche Sachen kann man auch natürlich vielleicht von oben vorgeben. Ansonsten hat man eine gewisse Freiheit. Man kann ein bisschen weniger machen. Manche Fächer eignen sich weniger, auch Fächerkombinationen für Klassenführung. Und andere eignen sich besonders dafür. Und das summiert sich stark auf. Und wenn man dann noch weitere Projekte irgendwie aufnimmt und manche Sachen, die einem noch wichtig sind, und dann hat man irgendwelche Deadlines und das muss auch noch erledigt werden, und dann kulminiert häufig vieles noch. Und dann hast du keine ordentlichen Ferien oder nur eine Woche Herbstferien. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das macht.
Unterrichtsfreie Zeit.
Ich nehme gerne mir die Arbeiten, also ich schreibe die auch gerne vor den Ferien. Mhm. Das heißt, ich nehme dort auch was mit. Jetzt in Weihnachtsferien habe ich zum Beispiel 4 Tage korrigiert. Mhm. Und es ist nur Mathe. Also ja. Genau, das war noch einfach. Ich die musste da halt mit dem Geodreieck nachmessen. Das war so ein bisschen doof. Manche machen das mit einer Schablone, muss ich vielleicht auch mal probieren. Aber ansonsten richtig falsch. Wenn du in so einem Laberfach wie Geschichte oder so, da musst du abwägen. Was hast du bei dem einen noch gegeben? Lässt es noch gelten? Bist du da jetzt zu gemein, wenn du abziehst? Ja. Und das zieht sich dann halt in die Länge. Ne?
Na, besonders, ja, Provi ja auch. Ne? Das ist ja, meinte der das oder meinte die das?
Und dann der Sprachenlehrer, der muss dann, glaube ich, mit 3 Stiften noch korrigieren. Ne?
Ja, mindestens.
3-mal durch.
Rot, grün.
Lila. Ja.
Genau, also das ist schon besonders heftig. Also Augen auf bei der Fachwahl. Und Fachkombi. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr euch nach der Uni, war euch klar, was der Lehrerberuf ist? Also ich, trotz der ganzen Praxisgeschichten, muss ich gestehen, dass tatsächlich, nö. Nö, diese ganzen Verwaltungsgeschichten waren alle mir nicht bekannt.
Also man romantisiert da ein bisschen mehr. Also ich habe ja nicht die klassische Lehrerausbildung gemacht, sondern ich bin ja dann so quer eingestiegen. Und ich hatte eine sehr romantische Vorstellung aufgrund der Uni-Geschichten, die ich dort schon gemacht hatte als Tutor und Mentor. Ich hatte ja vorher keinen Einblick, außer als Schüler damals in der Schule oder in die Schule. Und war jetzt sehr romantisiert. Ich dachte, da komme ich hin und kann eben auch meine Lehre so gestalten, so dass es den Schülern möglichst gut kommt. Aber was dann alles noch dazu kommt an Verwaltung, an Gesprächen mit Eltern, an Förderungskursgesprächen, an LRS-Gesprächen und so weiter und so fort, das war mir natürlich nicht so bewusst. Und welche Arbeiten dann da noch bürokratisch im Hintergrund liegen. Ja, was man da alles für Zettel ausfüllen muss und so weiter und so fort. Und das möglichst für jeden Schüler. Und das lernt man alles nicht. Und tatsächlich lernt man das auch nicht später in der Ausbildung. Also es gibt keinen, der mir das beigebracht hat.
Stimmt.
Ja. Und so ein Einstieg in den Beruf, wie es in anderen Berufen gibt, dass man erstmal eine Woche Zeit hat zum Ankommen und Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Das ist nicht im Lehrerberuf, sondern man steigt ein und ist gleich da.
Ja.
Man ist sofort, also ich habe direkt als Klassenlehrer hier angefangen, musst du direkt eine Klasse übernehmen. Und damit kommen dann auch direkt die ganzen bürokratischen Dinge mit rein. Und man kann schon seine Kollegen, eine Schulleitung ansprechen, wie war das und wie war dies. Aber wenn man es nicht vor einem hat, was eigentlich gemacht werden muss, dann hat man das nicht alles immer auf dem Schirm. Und dann kann sein, dass sich plötzlich alles einstaut und dann muss es plötzlich schnell gehen. Und dann habe ich Sachen, die ich erledigen muss. Und die kommen zusätzlich an die Arbeit ran, die ich eh schon machen muss, wo ich mich eh auch neu finden muss, weil ich neu in diesem Beruf bin. Und das Referendariat, was ich ja durchgemacht habe, hat uns da überhaupt nicht groß drauf vorbereitet.
Es ist ja auch alles spitz auf Knopf genäht. Ne?
Ja.
Also eigentlich bräuchte man da nochmal einen Mentor. Mhm. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank diese eine Stunde oder zwei Drittel. Ich glaube, mittlerweile müssen ja an manchen Schulformen die sogar drei Fächer studieren. Es gibt aber nur zwei Ständen pro LIV. Und eigentlich bräuchte es da nochmal eine Begleitung. Aber bei uns ist halt alles, dass die Personaldecke so eng gewesen. Bei uns ging es ja noch.
Ja, genau.
Da konnte man die 104%, die es hier in Hessen gibt, war die fast da. Jetzt wird es immer enger. Und es fängt erst an. Die Schülerzahlen, glaube ich nicht, dass die sinken werden. Aber wir wissen, dass die Babyboomer jetzt abtreten werden. Und mal gucken, wie viel es gesundheitlich auch noch, wie lange schaffen. So eine kleine Anekdote. Ich bin da, habe über eine Versicherung so einen Rentenversicherungsvertrag dort abgeschlossen, aber ich glaube, der ist aktienbasiert. Und da habe ich mal gelesen, dass der nicht vererbt werden kann. Das Ding will ich jetzt kündigen, weil ich nicht garantieren kann, dass ich bis 67, also ich habe keinen Bock, dass die Bank da gewinnt an der Stelle, so ungefähr so, ne?
Das ist tatsächlich genau. Ich habe zum Thema Dienstunfähigkeit. Ich meine, es ist ja schon bezeichnend, dass die Dienstunfähigkeitsversicherung nicht mehr greift, ich glaube, in den letzten 2 oder 3 Jahren. Das heißt, ich glaube, ab 64 greift sie nicht mehr. Ne? Und davor nur mit großen Abzügen. Das heißt, man geht versicherungstechnisch anscheinend davon aus, dass...
Stimmt, die macht immer 2 Jahre früher Schluss und dann müsste man draufzahlen, also nochmal einen zusätzlichen...
Genau.
Abschließendes.
Dass es dann noch nachgeht und dann auch mit gesundheitlicher Prüfung und allem drum und dran nochmal. Das heißt, aus meiner Sicht, aus meiner Laiensicht, die ich ja nun habe, ist es ja nun einfach so, dass ich dann sage, okay, Sie gehen also davon aus, dass ein Großteil der Leute das gar nicht erreicht.
Also bei mir, genau, die hört auch noch erheblich früher sogar auf, glaube ich. Diese Berufsunfähigkeit ungefähr so mit 60 kann das sein.
Ja, verdammt, dann habe ich wahrscheinlich geirrt und meine, ich glaube nicht, dass das
aber ein anderer. Aber ich glaube, das war unter anderem auch, also du hast ja schon Pensionspunkte oder wie das Ding da heißt, da erworben. Ich glaube, nachdem du 5 Jahre im Lehrberuf drin warst, bist du schon über Hartz-IV-Niveau. Wenn du ausscheiden solltest, darfst du halt vorher nicht ausscheiden. Und so sammelst du an. Und da geht es nur um die Differenz dazwischen, dass die dann irgendwie abgesichert wird. Also da fallen wir als Beamte relativ weich, wenn du dort reingekommen bist.
Das stimmt, aber trotzdem finde ich es schon bezeichnend, dass es von der Versicherungsbranche so geregelt ist. Und zum Referendariat, also zu meiner Zeit hieß es Referendariat in Bremen, war es aber auch so. Ich hatte jeweils einen Mentor, einen fachlichen Mentor zu jedem Fach. Aber für den Umgang, also das heißt verwaltungstechnisch und so weiter, hast du dann vielleicht mal dem Klassenlehrer über die Schulter geguckt. Das war es aber. Es gab keinen Umgang mit in den Vorbereitungen vom Schulamt her, sondern da ging es einfach nur, ja, wie gehen Sie mit schwierigen Klassen um, wie kommen Sie klar und so weiter, aber tatsächlich einfach mal ein Verwaltungsablauf. Das heißt, wenn ich ein Kind mit LRS habe, wann muss ich was machen? Was ist die Voraussetzung, damit das Kind überhaupt LRS bekommt? Solche Geschichten, also die Verwaltungsgeschichten, die ja nun doch einen Großteil unseres Berufes einfach ausmachen, die sind da völlig runtergefallen, hintenüber. Wir haben uns mit der Psychologie des Kindes beschäftigt und in welcher Phase was auch immer greifen soll. Ist alles schön und gut. Aber diese Verwaltungsgeschichten haben mir total gefehlt. Und die haben tatsächlich dann jetzt, die habe ich jetzt langsam nach und nach drauf.
Die ursprüngliche Frage, ich glaube, wir haben sie von weg entfernt. Die war da irgendwie, ob wir das erwartet haben.
Ja.
Ich glaube, ich habe dazu noch nichts gesagt.
Gell? Nee.
Also im Großen schon, das passt, wenn ich hauptsächlich im Gymnasialzweig unterrichte. Dort ist die Beziehung zu den Eltern wichtiger. Wenn es in Richtung Hauptschule geht, ist es häufig glaube ich, schwieriger. Also die Eltern sind nicht so initiativ, auf die Lehrkräfte zuzukommen. Da muss man selbst eher ihnen hinterherlaufen, häufiger, aus verschiedenen Gründen. Den Part hatte ich nicht erwartet. Also da, wo ich eine Realschulklasse hatte, dort, da ist es irgendwo dazwischen. Da hat man sowohl Eltern, die sich kümmern, die fragen und so weiter. Und manche Eltern, wo man selbst dann leer steigen muss. Und den Part dann mit Jugendamt, mit den verschiedenen Trägern, diese ganze Kommunikations-, Kooperations- und oder, dass man da auch die Terminfindung und so weiter, da brauchst du Konferenzen, da musst du 10 Partner ungefähr daran bringen, um irgendwie beschlussfähig zu sein. Den hatte ich so nicht erwartet. Und das ist auch so ein Part, der mich da sozusagen auch stresst. Ne? Das muss auch ordentlich protokolliert in den Akten, dass es alles da rechtssicher ist. Dass man dann sozusagen das Ziel, das Kind, die Maßnahme bekommen kann, das nervt. Manche Sachen, also ich hasse es so ein bisschen zu korrigieren, aber ein bisschen insgeheim freue ich mich, weil da weiß ich, kann ich mich zurücksehen. Ich mache mir meine Lieblingsserie an und die ich halt schon 100-mal gesehen habe. Da muss ich nicht hingucken, nur hinhören, ist dann lustig. Und vielleicht einen kleinen Vino noch dazu. Und dann kann man da loskorrigieren. Das ist fast noch der schönere Teil. Aber dann gibt's halt diesen Part, oder was ich auch nicht mag, was jetzt bei uns demnächst ansteht, ist Konzepte schreiben. Gott sei Dank gibt's halt ChatGPT. Aber also ich glaube, da hat jeder so seine Stärken, seine Schwächen, was stresst und was einem leicht fällt. Und eigentlich müsste man da gucken, wie könnten wir das gemeinsam sich gegenseitig das abnehmen, systematisieren und dass man es zusammen macht, weil wir sind alle Einzelspieler.
Ja, und du hast die Rechtssicherheit erwähnt letztendlich, ne, dass man das ordentlich abgeheftet hat, damit es rechtssicher ist. Aber wann kriegt man diese Juristerei mit?
Das ist ja tatsächlich genau das Schwierige. Ich meine, man erwartet tatsächlich von einer Lehrkraft, dass sie juristisch arbeitet, ohne dass sie eine juristische Ausbildung bekommen hat. Das muss man einfach mal sagen. Und viele Schulen entwickeln da ihre eigenen Konzepte und es fehlt mir da so ein bisschen der Überbau, der dann sagt, naja, gut, wir machen ein kreisweites Formular für LRS-Anmeldung. Wir machen ein kreisweites Formular für dies und jenes, dass dann die Schulen nicht mehr, wo dann nicht nur das Formular ist, sondern auch die Checkliste. Das heißt, wie, wann, wo muss das stehen?
Zu welchem Zeitpunkt?
Genau, zu welchem Zeitpunkt. Und ich meine, wir haben doch jetzt, nehmen wir alleine, wir arbeiten mit Ämtern zusammen, ganz viel. Jetzt nehmen wir Klassenfahrten. Da habe ich dann, wir arbeiten mit dem Landkreis zusammen, mit unserem Träger, mit der Stadt. Und die arbeiten beide unterschiedlich. Und in dieser Zwischenlösung stehen wir dann und müssen dann versuchen, es irgendwie auf einen Nenner zu ziehen. Und das ist schon herausfordernd. Ich meine, wie absurd ist es? Das BUT-Konto, das heißt, das ist die Teilhabekarte. Ich darf einen 360 Euro teuren Taschenrechner kaufen, aber ich darf kein iPad davon kaufen, weil das nicht vorgesehen ist. So sehen das einige Ämter, und andere Ämter sagen, na gut, okay, ich kann mit dem iPad auch rechnen, also ist das auch ein Taschenrechner, damit ist das abgegolten. Und das ist schon sehr, sehr besonders.
Vielleicht zur Verdeutlichung. Wir sind halt, sind wir eine kreisfreie Stadt oder wie ist das genau? Also da sind halt unterschiedliche Bereiche, da sind die Kinder, die kommen aus unterschiedlichen, aus mehreren, nee, es ist ein Landkreis eigentlich. Das ist ein Landkreis, aber manche kommen auch nicht aus dem Landkreis, aus unserem Landkreis. Also du hast dann mindestens drei rechtliche Auslegungen, drei Ansprechpartner, drei Versionen. Die einen, die kriegen einen Austausch noch bezahlt, die anderen kriegen das nicht. Die einen kriegen iPad bezahlt, die anderen nicht oder so. Die eine Schulform kriegt es vom Medienzentrum gestellt, die andere nicht.
Genau das. Und das ist halt schon das Spannende. Und diese Zwischentöne tatsächlich, die waren mir völlig unbekannt. Also da war ich weder in der Schule, also jetzt weder in meinem Studien noch in meiner Referendariatszeit habe ich das so wahrgenommen oder überhaupt so kennengelernt.
Das bereitet einen direkt keiner vor. Und wenn man sich dann an der Schule befindet, dann ist es auch, es kommt dann, wenn es halt dann kommt.
Genau.
Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, falls das und das ist, dann müsste man das und das beachten, sondern es kommt immer drauf an. Wir bilden ja zum Beispiel jetzt gerade einen Leitfaden für Schulausflüge, wo man genau einen Zeitplan, also wir versuchen einen Zeitplan zu gestalten, was muss ich wann wie einfordern, wann muss welcher Brief an die Lehrer raus, damit ich die Zeiten einhalten kann, damit die Eltern genug Zeit haben anzusparen und so weiter und so fort.
Ja, 15 Seiten sind es, glaube ich, ne?
Ich glaube, knapp 15 Seiten sind das.
Und das ist nur für Klassenfahrten, also das muss man sich überlegen. Das heißt, am Ende, wenn du jedes Thema nimmst, ja. Dann hast du eine Schrankwand mit voll mit Akten und da muss man sich überlegen,
wer liest das noch?
Richtig, ja, wer liest das? Wer überblickt das auch noch? Weil das Machen ist eine Sache, es muss ja auch aktuell gehalten werden. Richtig. Weil die Verordnungen und das Erlässe ändern sich ja auch laufend.
Und da steckt alles im Lehrerberuf mit
drin. Genau, da steckt alles im Lehrerberuf drin. Das heißt, du kriegst das Heft, hier lies mal durch und guck mal, was sich da ändert. Und da steht nicht, gibt es keine Zusammenfassung von, okay, das hat sich jetzt verändert, das hat sich verändert und das hat sich verändert, sondern hier ist das Heft, lies es durch. Und das ist schon das, was mir vorher nicht so bewusst war. Und das liegt jetzt nicht an irgendeiner Position, die ich da vielleicht habe, sondern es ist tatsächlich, ohne dich damit zu beschäftigen, kannst du eigentlich nicht mehr unterrichten. Also zumindest nicht mehr sinnvoll. Ich sehe dein kurzes Zucken.
Das geht ja schon an sich, ne? Also wir haben ja Lehrkräfte da, die Dienst nach Vorschrift betreiben, wie es immer gibt. Also wir sind als Beamte sind wir relativ gut geschützt, solange wir keine
Kinder schlagen.
Genau, irgendwelchen Gewalttaten, Verbrechen oder in wie auch immer Steuerhinterziehung oder wie auch immer leisten.
Stimmt, Steuern sind da wir, ganz schnell raus.
Genau, bei Steuern sind wir ganz schnell
raus. Aber wir können ja kaum hinterziehen. Man muss ja irgendwie geerbt haben.
Ja, ja oder nicht.
Also du musst ja mindestens ein Jahr verknackt werden, oder?
Ja, genau. Ja.
Und ich glaube, davor gibt's, es gibt so eine Karenzzeit, wo es passieren kann, je nachdem, was es dann ist.
Sind wir relativ sicher und können dementsprechend unseren Unterricht ja eigentlich schon ziemlich so gestalten, wie wir es wollen.
Das stimmt, aber trotzdem, weißt du, dieses große Feld von Unterricht wird halt von dem noch größeren Feld der Verwaltung immer weiter überstrahlt.
Also, aber auch das kannst du steuern, je nachdem, du sagst, ich mache keine Klassenführung.
Zum Beispiel.
Und, auf Klassenfahrt gehe ich nicht, das habe ich nicht nötig. Oder LRS,
braucht man egal. Nicht. Das rede ich den Eltern schon aus.
Also man kann sich das Leben schon ein bisschen leichter machen. Mhm. Und am Ende haben wir, so eine sozialistisch-kommunistische Form der Bezahlung am Ende des Monats. Und das ist das auch, was mich unter anderem frustriert an diesem Beruf. Mhm. Am Ende gibt es trotzdem den gleichen Sold für alle. Genau, egal. Genau.
Also es ist nicht leistungsbezogen an sich, ne? Was ja auch irgendwo gut ist zum gewissen Grad. Also wir sehen, was an den Unis läuft, dadurch, dass die Professur jetzt leistungsbezogener ist, passiert in den Forschungen das, was eigentlich nicht passieren sollte, nämlich dass Forschung rausgegeben wird, bevor sie zu Ende geforscht ist oder dass Paper schnell publiziert werden, nur weil Paper da sein müssen, weil eben Leistungen erbracht werden muss.
Mir fehlt noch eins für dieses Jahr, also
haue ich schnell raus. Genau, also muss ich schnell raushauen. Und wenn ich da irgendwie nur an dem einen Regler mehr drehe, um da irgendwas zu produzieren.
Gut, ich hatte da, ich meine, es ist auch spannend. Es gibt ja Länder, die tatsächlich Leistungsbezug machen, also die leistungsbezogene Bezahlung für Lehrkräfte. Da wird es dann an Noten festgemacht, oft oder an Notenschnitt. Und da muss ich ehrlich gestehen.
Also der fand die Kommunisten noch 1-3 anstatt 1-6.
Genau, das ist dann die eine Möglichkeit.
Oder beim Zeit lang, die sind dann drauf gekommen, dass es dann doch nicht so sinnvoll ist. Oder wie wird die Note dann über einen Mathematikwettbewerb oder also über externen Tests? Dann ist es eine andere Geschichte. Geht es ein bisschen Teaching to the Test, aber.
Genau, das ist dann Teaching to the Test.
Das ist ja das, was in den Vereinigten Staaten oft als Mangel angesehen wird, ne? Weil die ja nur so universelle Tests haben. Teaching.
Genau, es ist dann, und die Frage ist dann aber auch im Gegenzug, bist du erpressbar? Das heißt, wenn du eine Gruppe hast, wenn du eine Klasse hast, die sagt, ist mir doch egal. Ich lerne nicht. Wozu? Mathe ist doof. Habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu schwer. Lehrer ist doof. Fertig, dann bist du erpressbar. Weil wie willst du dann kannst du noch so tollen Unterricht machen. Es wird dir nichts bringen. Und dann hat es ökonomische Folgen. Das heißt, und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind diejenigen, die die Arbeiten selber kontrollieren. Das heißt,
genau. Ja, genau. Aber jetzt gehen wir ja in die Richtung, wir können als Beamte fast alles machen, was wir wollen, aber das löst ja nicht das Problem, weil das Problem sind meistens die Lehrer, die eben so stagnieren oder das nur noch machen. Die stagnieren ja aus einem bestimmten Grund.
Genau.
Und das ist ja oft der ganze Druck, der dahinter steht, eben weil so viel Bürokratie sein muss und so weiter und so fort. Und die werden ja oft von den Schülern dann auch gesehen als, oh, entweder sind es super strenge Lehrer, denen will ich genau das, oder boah, bei dem können wir alles machen.
Genau, diese Extreme.
Ja, genau, es sind zwei Extreme leider, die dann stattfinden. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man im Schulleben haben will, sondern man will ja eigentlich ein Kollegium haben, was gut zusammenarbeitet, was sich gegenseitig die Arbeit im besten Fall abnimmt. Man möchte Arbeitsgruppen haben, die möglichst gleich verteilt sind.
Weil in der Arbeitsbelastung.
In der Arbeitsbelastung gleich verteilt sind, ja. Weil es im besten Fall, und das ist halt eben unser Lehrerberuf, wir müssen halt viel machen. Also es ist nicht so, dass ich Fachidiot sein kann und wirklich nur mein Fach habe, sondern ich muss halt, um die Schule wirklich voranzutreiben, und das müssen wir nun mal, wir sind gerade in einer Phase des Umschwungs, ja, die Schule brennt, wir brauchen die Digitalisierung in einer gewissen Weise. Wir haben Bereiche, die abgedeckt werden müssen, weil wir zum Beispiel nicht Beamer überall bekommen. Wie kriegen wir das hin, dass wir trotzdem guten Unterricht machen? Wie bekommen wir es hin, dass wir trotzdem Digitalität der Schüler fördern und fordern können? Und das geht nur, wenn man zusammenhält. So. Und wenn das aber nicht mehr funktioniert und es an ein paar wenigen hängen bleibt, dann werden die im Stress immer größer werden, die anderen stagnieren, weil sie sagen, okay, ich kann nicht mehr, habe ich den Anschluss vielleicht verloren, wie auch immer.
Und sie verlieren auch vielleicht den Spaß am Unterricht.
Genau. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir eben keinen so tollen Unterricht bieten können, beziehungsweise keine komplette Schule haben, die jetzt vorantreibt.
Das Ganze, ne? Und ich glaube, dass wenn du...
Ich habe mich im Kreis gedreht.
Nee. Nö. Okay. Aber ich glaube, dass du, wenn du keinen Spaß... Also dir macht dann ja auch selber der Unterricht irgendwann nicht mehr Spaß. Bei mir ist es, ich bin jetzt nun mit meinem Profi, der Unterricht muss aktuell sein. Mhm. Ich hasse es, mit Büchern zu unterrichten, was wir ja tun. wo noch Personen abgebildet sind, die schon lange tot sind, die aber noch so dargestellt werden, als ob sie in der Politik tätig sind. Das macht mir keinen Spaß. Und wenn ich mit dem Material keinen Spaß habe, und dann habe ich auch mit dem Fach irgendwann keinen Spaß mehr, und dann kann ich auch keinen Spaß bei den Schülern erzeugen und auch weniger Lernerfolg.
Ja.
Weil ich glaube, das hängt direkt zusammen.
Und du musst es dir dann halt nachhäkeln, das Material. Ne? Wo ich auch so ein bisschen drüber grübele, mit dem Nachhäkeln auch für Mathematik, alles, was irgendwie da ist, hat ein Copyright drauf. Gibt es Common-Free-Stuff irgendwo. Vielleicht müsste man es aus dem Englischen, was irgendwo frei in Singapur zur Verfügung steht, ins Deutsche übersetzen, dass man das einfach irgendwie nutzen kann, wenn wir uns unser eigenes Lernmanagement-System aufbauen wollen. Ich glaube, das große Thema sollte ja in Richtung Lehrergesundheit gehen. Also eins, ich glaube, da gibt es bestimmt noch irgendwelche im Comic-Style, was du alles sein musst, wie so ein Schweizer Taschenmesser, oder du bist Vater-Mutter-Ersatz, du bist Psychologe, du bist Krankenschwester, unter anderem auch Erzieher, unter anderem auch Lehrer, und du musst überall, du musst alles irgendwie können. Ansonsten, wenn eins davon einreißt, du bist auch ein Manager, du führst auch eine kleine Firma, du bist wie so ein kleiner Anführer, du musst auch disziplinieren, es muss auch irgendwie gerecht sein, auch ein kleiner Richter irgendwo. Die Kinder kriegen alles mit, die kopieren das oder werden auch zynisch oder was auch immer. Dann kommt diese reguläre Unterrichtsvor- und Nachbereitung oder auch den Unterricht zu gestalten. Währenddessen funktioniert auch nicht alles. Das regt und stresst mich zum Beispiel. Ich will einfach nur ins WLAN rein. Ich will mich einfach nur mit diesem Apple TV verbinden. Und es dauert 3 Minuten vorhin. Ja? Und es ist eine G8 gewesen. Die sind relativ zivilisiert, aber dann wird das Gekrümmel laut. Und du wischst da wie so ein Hexenmeister auf deinem Spiegel darum. Aber da tut sich halt nichts. Und
in anderen Klassen wäre der Unterricht schon gelaufen.
Da wäre schon Halligalli. Ja. So, was machst du dann? Dann läufst du zum Direktor, versuchst dir da Hilfe irgendwie zu holen. Und ich würde gerne so ein bisschen, also was sind die Bereiche, die das sozusagen schwer machen? Also man kann es wahrscheinlich auch einfach da gucken, aber für jeden ist auch wahrscheinlich was Eigenes. Aber dass man vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung
Ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel. Du planst eine Klassenfahrt oder machst sonst eine Klassenkonferenz. Wir schreiben die Einladung, wir laden die Eltern, im besten Fall hast du Elternsprecher, denen schickst du dir das per Mail. die verteilen das. Oder, was in der Regel der Fall ist, wir drucken es aus, packen es per Ranzenpost an die Kinder mit einem Wisch unten dran. Ich nehme teil, ich nehme nicht teil. Mhm. Sagt so, liebe Kinder, in 3 Tagen brauche ich den Wisch von euren Eltern unterschrieben wieder zurück. So. Und hier in der Regel gibt es, ist niemals nach 3 Tagen sind alle diese Zettel da. Das heißt, ich laufe wieder hinterher. Ich laufe wieder hinterher und ich laufe wieder hinterher. Und die Frage ist, wie kann man das effizienter gestalten? Muss ich jede Klassenkonferenz, jede sonstige Konferenz, muss ich persönlich die Einladung schreiben oder kann ich auch, wäre es nicht sinnvoll, wenn ich eine Kraft hätte, die für alle Schulen, für alle Lehrkräfte zusammen sich damit beschäftigen würde, das koordinieren würde, die Termine koordinieren würde? Weil du hast den Brief rausgeschickt, jetzt ist er, kommt aber vor, warte mal, an dem gleichen Abend, just an dem gleichen Abend, ist noch eine andere Veranstaltung, die steht zwar im Kalender, aber hat man gerade oder die wurde verlegt oder was auch immer. Und das sind so die Dinge, wo ich denke, das nimmt Lehrern einfach Zeit weg. Und das gehört aus meiner Sicht nicht unbedingt zu der Kernkompetenz von uns.
Vielleicht nicht nur die Zeit, sondern auch die Lust und Laune teilweise. Also wenn ich mitbekommen habe, wir haben ja mit den Pacemakern zusammengearbeitet, wie viele Lehrkräfte die allein in den letzten 2 Jahren abgeworben haben, weil die gesehen haben, das, was du beschrieben hast, einfach, ich wusch da rum und nichts funktioniert und in unseren Schulen in Deutschland ist es größtenteils leider so immer noch, dass die gesagt hat, so kann ich nicht arbeiten. Mhm. Und die gehen lieber in die Lehrerausbildung wieder zurück und sagen, okay, da habe ich Materialien, die funktionieren. Der Arbeitgeber kann mir das liefern, was ich brauche, damit ich ordentlich arbeiten kann. Und gehen dann aus dem Beamtenstatus wieder raus und die lösen ihren Beamtenstatus dafür auf, um dann in so eine Initiative zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt kann ich aber wenigstens wieder das arbeiten und so arbeiten, wie es mir eigentlich Spaß macht.
Genau, wie ich zufrieden werde.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, egal was du machst als Beruf, du musst zufrieden sein, weil nur dann hältst du den Beruf durch.
Mhm. Und zwar bis zum Ende. Und das fängt im Referendariat oder im LIFSEIN eigentlich an, im Vorbereitungsdienst.
Und du hast dann auch wirklich eine 42-Stunden-Woche genau, vielleicht, wenn du richtig angestellt bist. Ne?
Ja.
Und du wirst von deinem Arbeitgeber auch ausgestattet mit Werkzeug.
Ja, und musst aber du nicht selbst. Wir haben doch nur 26 Stunden.
Und befinden uns dann ja auch nur die 26 Stunden in der Schule und machen dann eigentlich ja gar nichts.
Wir sind sofort alles fallen gelassen und dann sind wir wieder weg.
Richtig. Und dann machen wir und in den Ferien machen wir ja auch nichts. Das ist ja, das ist ja durchaus das Vorurteil schlechthin.
Und wenn du auf Teilzeit bist, weil es familiär irgendwie nötig ist, musst du dennoch alle Konferenzen besuchen. Ja, manche Diensten sind nicht teilbar.
Und
Prüfungen.
Teilzeit heißt auch nicht unbedingt, dass ich alle Stunden am Stück habe. Das heißt, ich kann das in drei Tagen
haben, wenn ich 10 Stunden habe.
Genau, oder ich habe Lehrstunden, ich habe Freistunden zwischendrin. Das heißt, ich bin trotzdem an der Schule in der Zeit.
Genau, Klassenfahrt.
Und wenn du Glück hast, dann oder auch selbst investiert hast. Mhm. Also ich bin ja oft, was ich mit dem Vision gemeint hatte, ist ja alles auf meinen eigenen Geräten.
Mhm. Ja, genau.
Vielleicht muss ich das selbst nochmal updaten. Mhm. Das eine. Aber also wenn ich mit den Geräten arbeiten würde, die mir das Land zur Verfügung gestellt hätte, dann würde er also noch weniger
funktionieren. Leider.
Ja, und ich meine, du hast einen weiteren Punkt. Ich muss es updaten. Das ist ja tatsächlich, dass die Geräte, die wir haben, kümmern wir Lehrkräfte uns selber drum, dass wir die Geräte updaten. Das heißt,
die sind 64 Gigabyte groß.
Ja.
Das ist nichts.
Das ist gar nichts.
Gut, das war 32 teilweise.
Die von den Lehrern sind, glaube ich, 64.
Ja, groß. Und die anderen sind 32. Und
die anderen Schüler.
Also wir sprechen hier von den Tablets.
32, ja.
Einfach zur Erklärung. Nur trotzdem, wir Lehrkräfte updaten die.
Hm. Ja, genau.
Wir machen das alles. Keine Firma, wirklich keine Firma kann sich das eigentlich leisten, dass sie keine IT-Abteilung haben.
Ja.
Wir haben 90 Tablets im Betrieb. Wir haben circa 20 Apple TVs im Betrieb. Wir haben rund 100 Computer im Betrieb und die updaten wir selber. Das ist, sind die Verrückten, die dann einfach sagen, na gut, komm, damit der Laden überhaupt läuft, mache ich das.
Und ich halt noch ein bisschen. Ja.
Genau, und damit sind dann nämlich die 26 Stunden Unterricht oder die 40 Stunden, die ich oder 42 Stunden, die ich noch habe, schlicht und einfach nicht erfüllbar. Es gab in Hamburg das Projekt, die wollten die Lehrerzeit erfassen, was ja auch nach EU-Recht inzwischen sein müsste.
Mit Stempelkarte.
Genau. Mhm. Das haben sie abgebrochen, weil sie festgestellt haben, wenn das tatsächlich konsequent durchgezogen wird, wären die Überstunden so hoch, dass sie tatsächlich
das Ganze müssten, wie sie das System abändern
können. Richtig, richtig. Und dann bräuchten sie wesentlich mehr Lehrkräfte. Und das ist, ich logge bei mir die Arbeitszeit mit. Das heißt, die Zeit, die ich hier für den Unterricht, ich bin bei 50 bis 60 Stunden die Woche. Und das relativ locker. Ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, so, ich bin fertig. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt sage, boah, ich bin der Mega-Lehrer und bin immer gut vorbereitet im Unterricht, sondern schlicht und einfach ist es der normale Wahnsinn.
Ja, notwendig.
Und ich glaube, der Nachteil, das hast du ja auch vorhin gesagt, es gibt natürlich diese Lehrkräfte, die den Stift um 13 Uhr fallen lassen. Ja, gibt es. Es gibt diese Lehrkräfte, die durch die Fachkombination vielleicht weniger unterrichten beziehungsweise weniger Vorbereitung haben. Aber das ist ja nicht die Regel. Das ist eher die Ausnahme.
Genau, ja.
Und zum Glück noch. Genau.
Also, ja.
Und ich kann die Lehrkräfte oder beziehungsweise die Vorurteile dann auch inzwischen nicht mehr hören. Weil ich glaube, jeder von uns kennt solche Vorurteile und hört sie auch.
Ich habe es letztens einen Spruch dazu gehört, dass, weil jeder schimpft über die Lehrer, dass es so ein toller Job wäre und wir nichts zu tun hätten. Aber keiner will es werden. Mhm. Also könnte man den Lehrerberuf mit einem Behindertenparkplatz vergleichen.
Ach so.
Ja, super. Also jeder ist neidisch auf den Behindertenparkplatz, aber keiner will
da drauf fahren müssen.
Und so ist das mit den Lehrern tatsächlich. Ja, ne? Man hört es so oft.
Ja.
Ja, Lehrer, ihr habt ja eh nichts zu tun. Und dann mach's doch. Nee, also ich, Lehrer, nee. Bloß nicht.
Auch mit den Kindern, nee, da hab ich auch gar keine Lust zu.
Schade.
Ja. Aber genau,
das ist ein toller Vergleich, ne?
Ja,
Kommt leider nicht von mir, aber ich fand den klasse.
So ähnlich kommentieren ja auch bei Zeit oder Welt Lehrer. Ja. Naja, überall werden Lehrer händeringend gesucht, steig ein. Ne? Wenn es da so toll ist, wenn du da so faul sein kannst und so gut absahen kannst, mach mit.
Es ist dann irgendwann überspitzt. Bei Extra 3 fuhr dann ein schwarzer Van vorbei, schlug die Leute nieder und ließ sie dann an der Schule wieder raus, nachdem sie unterschrieben hatten.
Das Kreislehrersatzamt oder was?
Ja. Das wäre klasse, ja.
Ja, aber genau.
Und deswegen, also dass da immer wieder welche kündigen, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und ich kann sie auch verstehen. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen, weil es ist tatsächlich diese Belastung, und zwar diese Doppelbelastung, die ich habe, oder Dreifachbelastung. Weil in einem Punkt hast du recht, wir haben eine gewisse Behinderung, also so sehe ich das zumindest bei mir auch. Wir sind gut Menschen in der Regel. Das heißt, wir haben ein Ziel, wir wollen, dass unsere Schüler möglichst gut aufs Leben vorbereitet werden. Das ist die Aufgabe von uns. Da ist die Frage, ob dann die Einladung zur nächsten Fachkonferenz oder die Einladung zur nächsten Klassenkonferenz zu schreiben, dem gerade aktiv hilft oder ob das einfach nur eine Nebenbrandfläche ist. Und das Updaten von den Computern zum Beispiel. Das ist ganz großartig. Und ich glaube, um nochmal den Bogen zurück zum LIV und Referendariat zu spannen, wir können doch, also meine Referendariatserfahrung auch von den LIVs, die ich jetzt begleitet habe, ist es meistens, dass es doch sehr negativ orientiert ist. Das kannst du nicht, das musst du verbessern, das ist gar nicht gut. Ja, du hast eine Ansprache an die Schüler. Das ist dann ungefähr das einzig Positive und der Rest bleibt.
Ja. Ganz kurz nochmal zu deinem zurück, weil das Schulbarometer hat 2022 eine Erhebung gemacht, steht auf Statista, dass rund 74% der befragten Lehrkräfte eher zufrieden mit ihrem Beruf sind, eher zufrieden, was eine ganz gute Statistik ist.
Jo.
Aber es sind 26%, die unzufrieden sind.
Das ist ein Viertel.
Das ist ein Viertel.
Und jetzt ist die Frage, und das war, von wann war die noch? 22. Das ist also jetzt, dann ist auch die Frage, wie groß war die Menge, die befragt worden ist von den Lehrkräften und so weiter. Und wer wurde befragt?
Weil ich glaube, stell dir mal vor, diese ein Viertel sind unzufrieden und machen Dienst nach Vorschrift. So, es ist ein Viertel des Kollegiums.
Ja.
Die das sabotieren eventuell, oder auch Entwicklungen. Genau, oder auch, wo man sagt,
die du mitschleifen musst, richtig, wo der Krankenstand vielleicht höher ist, die du vertreten musst.
Genau.
Und das andere ist ja nur eher zufrieden.
Richtig. Also ja, genau.
Eher zufrieden als unzufrieden. Was heißt denn das? Also das dann, das heißt, man ist zu 51% zufrieden zum Beispiel. Die Bezahlung ist okay. Du kannst natürlich das nicht weiter steigern, außer du gehst dann in
ja, auch die Aufstiegschancen zum Beispiel sind auch
rein, eher gering. Aber wenn du das ordentlich machst, ist das exorbitant mehr Aufwand, mehr Kompetenzen, mehr Fallstricke, in die du reinkommen kannst. Und dafür kriegst du dann irgendwie netto 300 Euro mehr oder so, ne? Und dann die nächste Stufe ist dann vielleicht nochmal netto, nochmal 400 mehr oder 500 Euro mehr.
Das ist aber schon hochgerechnet.
Ja?
Ja, ja, das ist schon hochgerechnet.
Also nochmal 300 Euro netto mehr. Weiß ich nicht. Aber also das lohnt sich nicht. Nee, wenn also dann eigentlich lohnt sich da wirklich, wer das rechnen kann, wer den Dreisatz beherrscht, ja, die innere Migration.
Ja. Ja, ja, und das ist, wenn du eine Stufe aufsteigst, dann, okay, warte mal, in den Ferien, ja, selbstverständlich sind sie in den Sommerferien da, weil erst und letzte Woche, das ist die Planungswoche, da müssen sie da sein, wenn sie in der Schulleitung drin sind. In den Ferien sind sie dann bitte auch ansprechbar. Das ist bei mir passiert, mitten auf dem Strand habe ich einen Anruf bekommen. Guten Tag, ich wollte mal kurz hören, dies und jenes. Ich bin gerade 1000 Kilometer weg, das ist mir gerade nicht relevant. Und es war auch in dem Moment nicht relevant, das hätte man auch eine Woche später machen können. Aber es lag gerade in der Verwaltung offen.
Und aber Gott sei Dank durftest du deine Handynummer angeben und dort angerufen werden, auf dem Privathandy natürlich.
Selbstverständlich.
Weil das hätte ja auch eine Mail sein können, die du nur am Arbeitsplatz...
Am Arbeitsplatz. Und dann kriege ich noch den bösen Anruf, dass ich nicht die Mail beantwortet habe. Genau, stimmt, genau. Das habe ich vergessen.
So sein können, ne?
Das stimmt, das habe ich vergessen. Nee, aber also 26%, sagst du, sind nicht zufrieden. Die anderen sind eher zufrieden. Mhm. Und ich möchte wetten, dass das an einzelnen Schulen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das liegt nicht nur daran, dass ich jetzt, wie jetzt mein Kollegium ist oder wie meine Schulleitung ist, sondern es liegt auch daran, wie die Schulen ausgestattet sind. Mhm. Ich glaube, dass
wie ich darauf vorbereitet werde.
Nicht mehr gehen.
Aber ganz, ganz, ganz guter Punkt eigentlich, Viktor, weil du das jetzt ansprichst und es zeigt einfach, wie interessant und wichtig das Thema eigentlich ist und was da eigentlich alles zur Lehrergesundheit reingehört. Und jetzt ein Riesenthema und deswegen macht man einfach eine weiterführende Folge und reden jetzt einfach.
Part 1 und Part 2.
Genau, weiter. Über die LIV-Ausbildung, also in der nächsten Folge dann die LIV-Ausbildung mit und dann schlagen wir wahrscheinlich den Kreis zurück zur Gesundheit von Lehrern.
Ja, also bis bald.
Bis bald.
Ciao. Oh.